So, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, es geht jetzt wie versprochen weiter und zwar mit BSD, genau genommen mit FreeBSD und dazu habe ich mir Mr. BSD himself hier an den Stand geholt, Daniel Seufert, ein bekannter und immer gern gesehener Gast hier bei Radio Tux. Hallo Daniel.
Hallo Uli.
Daniel, BSD ist ja nun im Gegensatz zu Linux schon ein sehr, sehr altes Unix-Derivat. Gibt es ja schon seit, wie lange gibt es denn das eigentlich schon?
Die Anfänge waren im Juni oder Juli 1975 und das erste Release war am 28. März 1978.
Ach du liebes bisschen, da hatten die Rechner ja die Ausmaße eines Kleiderschranks.
Ja.
Kurz und gut, aber es hat es in Europa eigentlich bisher immer noch nicht geschafft, den ersten Platz zu belegen, während, wie wir von dir wissen, in Asien, besonders in Korea, hast du, glaube ich, mal erwähnt, ja. In Japan, es mit zu den verbreitetsten Betriebssystemen im Open-Source-Bereich überhaupt gehört und selbst das Desktop-BSD konnte daran irgendwo nichts ändern. Woran liegt das deiner Meinung nach? Was sind die Gründe dafür?
Oh, ich glaube, das ist eine ziemlich vielschichtige Frage, aber ein Hauptgrund ist sicherlich einfach, dass Betriebssysteme und der Nutzer haben halt eine immense Beharrungskraft. Schauen wir nur mal die andere Seite an, schauen wir mal Windows an, wie lange es gedauert hat, bis Linux, ich sage es mal, man weiß es ja nicht genau, 1, 2, 3 irgendwas Prozent Marktanteil bekommen konnte. Mhm. Und bei BSD ist es ja genauso. Mhm. Und ob Linux jetzt auf 10% wächst, das wird vielleicht nie passieren oder 50 Jahre dauern. Du weißt es nicht.
Wir wissen es nicht. Im Serverbereich sieht es ja bei BSD, soweit ich weiß, ähnlich aus. Also in USA oder so ist es durchaus ein Thema, aber hier in Deutschland BSD.
Das hat einfach historische Gründe. Schau mal über die Grenze in die Schweiz. Mhm. In der Schweiz ist FreeBSD die absolute Nummer 1. Du wirst kein Unternehmen finden, keine Bank, keine Versicherung, kein Telco, kein irgendwas, der kein FreeBSD einsetzt in der Schweiz.
Mhm.
Wir sind übrigens auch mit einer der größten Sponsoren von FreeBSD. Also ungefähr ein Drittel aller Spenden kommt von Schweizer Unternehmen.
Aber ihr seid nicht die berühmten CDs verkaufen.
Nein, das macht ihr nicht.
Daniel, jetzt gibt es ja neben Sicherheit und Stabilität ja noch andere Gründe, warum man statt Linux BSD verwenden sollte. Welche würdest du da vorrangig anführen wollen?
BSD ist einfach extrem klar strukturiert. Es ist sehr einfach zu bedienen, wenn man mal ein paar Sachen begriffen hat und verinnerlicht hat. Es ist sehr vielseitig. Es ist sehr verlässlich. Wir haben ein paar Prinzipien, die man so in Linux nicht kennt. Zum Beispiel so eine Politik wie POLA, Policy of Least Astonishment. Also wenn du zum Beispiel ein BSD-System nutzt und du hast eine Kiste gehabt vor 15 Jahren und du suchst eine Konfigurationsdatei, dann ist sie nach 15 Jahren noch immer genau am selben Fleck. Entschuldigung, es gab zwei Änderungen seit 1991, aber das war es dann auch. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ich kann mich einfach an eine Kiste setzen, egal ob NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, völlig egal. Ich weiß, das ist dort. Ich gucke da nach ETC und dann weiß ich, da ist alles da.
Also alles da, wo es eigentlich hingehört. Genau. Okay, da bist du mit mir auf einer Welle, das war auch mit einer der Gründe, warum ich mich irgendwann für Debian oder beziehungsweise damals auch für Red entschieden habe, weil mir das einfach irgendwann auf den Nerv ging, dass die Pfade einfach geändert wurden, die Dateien umbenannt worden sind und es war für mich nicht ersichtlich, warum das Ganze. Auf der anderen Seite ist BSD ja irgendwo so, ich sag jetzt mal provokativ, so ein kleiner Bauchladen aus ja, soll ich Forks nennen? Wir haben OpenBSD, wir haben NetBSD, dann haben wir MirrorBSD, ich weiß gar nicht, wie viele BSDs im Moment da im Umlauf sind und jeder macht da irgendwie was anderes. Das ist für mich so aus dem Hintergrund, ist das irgendwie so eine Sammlung mehr oder weniger enttäuschter Entwickler, aus welchen Gründen auch immer enttäuscht. Und dann gibt es dann halt einen Fork und dann heißt das wieder anders. Aber irgendwie zu erkennen, was jetzt was ist und worin die Vorteile des einen im Gegensatz zum anderen liegen, ist ein bisschen schwer durchschaubar.
No, das finde ich nicht. Wenn du gerade sagst, wir haben hier irgendwo 10, 11 verschiedene BSDs, wenn ich mir 700 verschiedene Linux-Distros angucke, dann finde ich das wesentlich verwirrender.
Mhm.
Wir haben die drei großen BSDs, sage ich einfach, Free, Net und Open. Die haben ihre ganz klar definierten Schwerpunkte. OpenBSD hat es in Security, NetBSD in möglichst Unterstützung aller Plattformen, die es gibt. Und FreeBSD hat möglichst viel Hardware-Unterstützung und möglichst viele Applikationen. Und das ist ziemlich klar und eindeutig nachvollziehbar. Mhm.
Stichwort Hardware-Unterstützung. Das ist ja auch zum Teil ja, immer noch ein bisschen schwierig, gerade so, wenn ich an Dinge denke wie DVB-T-Karten, UMTS-Modems und solche Geschichten. Ich denke mir, dass wer sich da jetzt nicht unbedingt reinknien will, ist mit einer Distribution wie jetzt beispielsweise Ubuntu wesentlich besser bedient erstmal.
Noch
heißt, wann werdet ihr da voraussichtlich gleichziehen?
Wir hatten das ist vielleicht auch ein Grund für die Probleme in der Verbreitung auf dem Desktop. BSD hat sehr spät angefangen, sich den Desktop-Nutzer intensiv zuzuwenden, eben mit Desktop-BSD und PC-BSD. Da waren wir 10 Jahre später dran als Linux. Wir hatten lange hinterhergehinkt im Bereich Sound, im Bereich USB, im Bereich Fernsehkarten, wie du erwähnt hast. Sound sind wir mittlerweile an Linux vorbeigezogen. USB absolut gleich, gibt es keinen nennenswerten Unterschied festzustellen. Bei Webcams und Videokarten sind wir noch weit hinterher, aber wir haben mittlerweile einen Abstraktionslayer von dem FreeBSD-Entwickler, wird er momentan stark gefördert, mit dem wir alle Linux-Treiber dann verwenden können für DVB-T, DVB-S und so weiter und so fort. Läuft auch schon alles. Die Applikationen, die man dazu braucht, sind auch schon zum großen Teil in den Ports oder werden es noch sein. Mhm. Also innerhalb von einem Jahr hat sich die Situation hoffentlich dann auch in Wohlgefallen aufgelöst. Mhm. Momentan sind wir da noch stark hinten dran.
Mhm. Stichwort Ports. Im Moment ist man ja dabei, bei Debian euren Kernel, den FreeBSD-Kernel als KFreeBSD zu portieren, aber das Portsystem, das soll irgendwie nicht so richtig übernommen werden.
Nein, das ist ja die große Stärke von Debian. Ihr D-Package mit den Tools dazu, natürlich ob Apt oder Aptitude oder was ein Debianer halt verwendet. Es würde aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn machen, wenn Debian sagt, hey, unsere große Stärke Apt werfen wir über Bord. Mhm. Also in meinen Augen vollkommen sinnlos. Die Ports haben auch ihre großen Stärken, genauso wie auch RPM natürlich seine Stärken hat. Aber Debian wird nie das FreeBSD-Ports-System übernehmen. Wozu?
Ich dachte jetzt auch eher in umgekehrte Richtung. Wäre das vielleicht eine Hilfe für Einsteiger, wenn man das Debian-Package-System, was ja wirklich sehr gut ist, für FreeBSD beispielsweise verwenden könnte?
Die meisten Debianer oder Leute, die sich mit Debian beschäftigen, haben immer eine gewisse Erwartungshaltung nach dem Motto, Debian hat das beste Package-Management-System in der Linux-Welt. Mhm. Darüber kann man sehr gut diskutieren. Ich würde es vielleicht sogar auch unterschreiben, diese Aussage. Mhm. Aber ich würde nicht unterschreiben, dass FreeBSD-Ports schlechter wären.
Nee, das auf keinen Fall.
Sie haben andere Vorteile und sie haben natürlich auch andere Nachteile und umgekehrt. Mhm. Ich würde sie als gleichwertig betrachten. Ich möchte auf die FreeBSD-Ports nicht verzichten.
Nee, möchte ich auch nicht, auf keinen Fall.
Für mich wäre das kein positiver Schritt.
Nee, verzichten möchte ich auch
nicht. Parallel geht nicht. Mhm. Das Einzige, was wir momentan in FreeBSD in den Portsystemen noch nicht haben, sind binäre Updates. Mhm. Das ist ja die große Stärke eben von Debian.
Darauf wollte ich hinaus.
Wir sind nicht so paketorientiert, binär, wir sind mehr kompilier-source-orientiert. Mhm. So wie es zum Beispiel auch ein Gentoo ist oder
zum
andere
Beispiel,
Linux-Distis.
Zum Beispiel.
Genau.
Anderes Thema.
Aber daran wird übrigens auch gearbeitet. Also der Wunsch ist da. Und ich kann zum Beispiel Debian KFreeBSD wird von vielen Leuten etwas schräg angesehen. Finde ich gar nicht. Debian KFreeBSD versucht das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Ob sie es schaffen, weiß ich nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall das Beste.
Ja, hoffe
und ich glaube, dass es ein Erfolg wird.
Hoffe ich auch. Das wünsche ich in dem Projekt, dass es ein Erfolg wird, weil der FreeBSD-Kernel hat durchaus seine Berechtigung, hat seine Vorteile in vielen Bereichen und es wäre schade, wenn das Projekt scheitern würde.
Es gibt ja auch andere Vorteile. Ich meine, es ist rein lizenzrechtlich. Es gibt genügend Debian-Leute, die nicht bloß Jails und Geom wollten, sondern die wollen halt auch ZFS nativ haben, die wollen D-Trace haben und andere Geschichten, die sie halt in Linux nicht kriegen können. Und wenn sie schon Debian sowieso gewöhnt sind, dann können sie halt auf den Debian KFreeBSD ausweichen.
Ja, wäre durchaus
warum nicht?
Eine Möglichkeit.
Warum
nicht? Ich meine, nur um ZFS zu nutzen, möchte ich jetzt nicht unbedingt mich noch in Solaris einarbeiten müssen.
Ja.
Das kann man irgendwo durchaus gelten lassen. Eine andere Geschichte ist, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe mal die Mailingliste jetzt von OpenBSD beispielsweise abonniert, dass da ja teilweise ein ziemlich aggressiver, scharfer Ton herrscht.
Ja.
Also speziell ein gewisser Theo mit Äußerungen so nach dem Motto Shut up and code, finde ich persönlich jetzt vielleicht nicht unbedingt so förderlich, um ein Projekt nach vorne zu treiben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es bei FreeBSD ähnlich brutal
nein,
zugeht.
Nein, überhaupt nicht.
Aber könnte das vielleicht auch ein Grund mit sein, warum BSD in Europa nie so richtig, in die Puschen gekommen ist?
Nein, das ist wirklich absolut und nur OpenBSD.
Nur OpenBSD.
Spezifisch. Du wirst bei keinem anderen BSD auch nur ansatzweise sowas finden. Mhm. Da sind die Leute sehr nett und aufgeschlossen. Mhm. Es gibt natürlich auch bei anderen Distries des Öfteren auch mal solche Vorkommnisse, wo Menschen aufeinander prallen, da Menschen es halt einfach. Und Theo ist halt einfach ein extremer Spezialfall. Mhm. Also wer mich kennt, der weiß ja, dass ich eine doch ziemlich dedizierte Position zu Theo habe.
Ja, ja.
Und wir beide sind ja nicht unbedingt nur Freunde.
Ja, gut, okay, ich glaube, das wäre wirklich zu viel verlangt. Aber ich meine, Theo, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber so, was ich von ihm gelesen habe, stimme ich dir zu, er ist halt schon in seiner Art und Weise, sich zu artikulieren, manchmal mehr als extrem.
Ja, aber wenn du sagen musst, dass Linus ja auch, zwar ja, nicht so extrem, ja, aber auch ja, mal das
aber er kann auch
ja,
er
mal kann ganz auch tief reingreifen.
Gut, okay, ich kann es menschlich irgendwo nachvollziehen, diese Leute stehen unter einem enormen Erwartungsdruck und manchmal muss man, so hart es sein mag, auch gewissen Leuten irgendwo hintreten, damit sich was bewegt.
Ja, es ist auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo Ablassventil und Frustbewältigung in manchen Fällen. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Natürlich sollte man es einfach nicht machen.
Ja, ist vielleicht.
Es ist kontraproduktiv. Das bringt niemand was.
Ja, denke ich auch. Eine andere Geschichte, Daniel, dich findet man einfach auf jedem Event, wo BSD vertreten ist. Du bist da so ziemlicher Hansdampf in allen Gassen. Was das angeht, wirst du da auch in irgendeiner Form vom BSD-Projekt unterstützt? Ich denke auch
Nein, überhaupt nicht.
Also es ist dein reines Privatvergnügen.
Ja.
Bist also Überzeugungstäter.
Ja.
Ja, genau.
Das läuft andersrum. Also wenn, dann unterstütze ich was.
Ja, super, super, super. Ich wüsste da noch so ein kleines, nettes Internetradio, das könnte auch Unterstützung gebrauchen. In verschiedener Form. Ja, eine andere Geschichte, wenn ich mich so mit alten Unix-Hasen unterhalte, ich habe da so meine Kontakte zu Gug zum Beispiel, dann entsteht für mich immer so ein bisschen der Eindruck, ja, also BSD, das ist was für Leute, die sich mit Linux ausgetobt haben und da nicht mehr weiterkommen und die arbeiten dann eben mit BSD. Habt ihr so den Anspruch, so ein bisschen das Betriebssystem so ein bisschen für die Elite zu sein? Nicht so für die breite Masse?
Ah, da ist sicherlich ein Körnchen Wahrheit dran. Das kann man nicht von der Hand weisen. Es ist einfach so, dass die Leute bei BSD, guck mich selber an, die sind halt im Durchschnitt wesentlich älter. Viele kommen noch aus ganz anderen Zeiten. Leute, ich habe angefangen an einer PDP-7 mit VMS, mit allem drum und dran. Mhm. Da waren noch ganz andere Zeiten. Mhm. Aber auch die Jüngeren jetzt, das ist einfach eine andere Mentalitätsfrage. Mhm. BSD ist mehr eine philosophische Einstellung, denn irgendwas anderes. Mhm. Mhm. Und die Leute verhalten sich halt dann auch anders. Mhm. Und sie haben andere Ansprüche an Stabilität, an Verlässlichkeit etc. Mhm. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, wenn Linux als Entwicklung noch mal 10, 15, 20 Jahre hinter sich gebracht hat, dann werden die auch nicht so weit weg sein. Weil wenn da die meisten Linuxer auch 40, 50, irgendwas Jahre alt sind, dann haben die mit Sicherheit genau dieselben Ansprüche, wie die BSDler heute haben.
Das ist zu erwarten, ja.
Ist mehr eine Frage, wie lange existiert so ein Projekt?
Wie lange existiert so ein Projekt?
Wie maturiert sind die Leute in dem Projekt?
Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass ihr in der Implementierung auf dem Desktop so 10 Jahre zurück wart. Oder,
ja.
Und das klang für mich jetzt so ein bisschen rückblickend, als wenn du das so als, ja, sagen wir in Anführungszeichen, als Fehler siehst.
Ja.
Was habt ihr euch vom BSD-Projekt eigentlich überlegt, um die jungen Menschen, die mit BSD jetzt nicht aufgewachsen sind und diese alten Zeiten nicht mehr erlebt haben, an BSD heranzuführen?
Man muss einfach Hürden und Schwellen abbauen. Viele Leute, wir haben natürlich beide, hoffe ich doch, sowohl die Linux-Seite als auch die BSD-Seite, als auch übrigens die Solaris-Seite, Open-Solaris-Seite, wir haben ein Ziel, möglichst viele Leute für freie Software zu begeistern. Und es bringt uns nichts, wenn wir jetzt einen Linux-Menschen begeistert für BSD, da ist für Open Source unterm Strich natürlich nichts dabei rausgekommen. Mhm. Genauso wie wir es darauf abzielen, dass jetzt ein FreeBSDler zum NetBSDler wird oder umgekehrt. Ich war übrigens früher mal NetBSDler, damit habe ich angefangen. Okay. Nur zur Information ganz am Rande. Das stört aber niemand.
Ja,
wir wollen Windows Nutzer dazu bringen, freie Software zu benutzen. Mhm. Und das kannst du nur machen, wenn du den Leuten die Angst nimmst, mhm. dass da am Anfang schon die Riesenhürde passiert. Mhm. Wie man ihr XP oder ihr Windows 7 installiert, das wissen sie selber. Die schieben ihre DVD da rein und dann klicken sie halt mal ein paar Mal drauf und dann, ja, dann können sie loslegen. Mhm. Und genauso einfach muss das bei Ubuntu oder PC-PSD oder Desktop-PSD halt auch werden. Mhm. Da muss man einfach mal über seinen Schatten springen. Mhm. Und dieses elitäre, hey, wir sind jetzt die Ur-Linux, Unix etc.
Ja, so.
Das ist zwar nett, aber
interessiert den Neuankömmling. Wir kommen von der Universität und wir schreiben nur für die Universität. Ja.
Das interessiert einen Neuankömmling überhaupt nicht.
Denke ich auch. Das ist
vielleicht interessiert es ihn, wenn er es dann 5 Jahre benutzt hat. Okay,
dann ist er kein Neuling mehr. Eine andere Geschichte, weil du eben gesagt hast, diese Einfachheit. Ganz provokative Frage von mir, hat das Apple vielleicht ein bisschen besser hinbekommen? Weil unter der Haube steckt ja irgendwo doch ein BSD.
Es steckt so über 80% in FreeBSD im Userland. Mhm. Den Machtkernel lassen wir mal
aus.
Das Next-Step-Übernahme.
Das ist ja so traditionell so das Betriebssystem für die Leute, die sich mit der Technik nicht beschäftigen wollen.
Apple hat halt eins gemacht, sie haben nur eine Oberfläche. Mhm. Sie haben keine 132 Windows Manager. Da gibt es keinen Krieg zwischen KDE und GNOME und XFCE und hast du nicht gesehen. Da gibt es halt eine Oberfläche und die Leute haben keine Wahl. Mhm. Du schaltest deinen Apple ein und dann kommt halt dein Aqua und dann benutzt du das oder du lässt es bleiben. Mhm. Punkt, Ende. Mhm. Mhm. Das ist simpler. Mhm. Wenn man Leuten Entscheidungen abnimmt, wollen viele das eben nicht haben, dass sie irgendwo vor der Wahl stehen, welchen Windows-Manager nehme ich denn und wie konfiguriere ich das Ding?
Ja, das ist, denke ich, eigentlich
der Apple-User Punkt, schaltet die Kiste ein und wenn ich denke...
Out of the box, Ding läuft, hat seinen einen Windows-Manager, das kennt er so von dem anderen Betriebssystem, dessen Namen ich ja hier nicht nennen darf und ist so gewohnt. Aber ist das nicht vielleicht die Problematik, dass ihr den normalen Anwender mit dieser Riesenvielfalt schlichtweg überfordert?
Das ist wohl eine generelle Problematik, die wir alle haben. Weil die Windows Manager gibt es ja in Linux oder in OpenSolaris genauso. Mhm. Die sind ja nicht unterschiedlich. Mhm. Vielfalt hat seine Vorteile, aber halt eben auch Nachteile. Mhm. Und es ist aber auf der anderen Seite die Frage, wollen wir denn den Durchschnitts-Apple-User überhaupt?
Ja, das ist die Frage.
Will BSD den Durchschnitts-Ubuntu-User haben? Mhm. Das ist eine ziemlich zweischneidige Diskussion, die man da führen kann. Mhm. Also ich persönlich würde es von meinem Teil, von meinem Nein, nach meinen Erfahrungen.
Wäre vielleicht der frustrierte Apple-User ein potenzieller BSD-Kandidat?
Mit Sicherheit. Ich glaube, die Leute, die mal, egal ob von Windows oder Apple oder keine Ahnung, irgendwas enttäuscht worden sind, die werden sich zwanghaft Alternativen suchen. Mhm. Und wer sich Alternativen sucht, guckt sich in der Regel mehrere an und entscheidet halt dann nach gewisser Zeit, das passt mir halt am besten.
Habe ich vor vielen Jahren genauso gemacht. Und wenn ich mir in die eigene Nase greife, mit Slackware hätte ich wahrscheinlich den Einstieg damals in Linux nicht geschafft, aber mit SUSE und Yast war es für mich damals als halbwegs versierter Windows-Benutzer durchaus machbar und gangbar. Und ich hatte halt das Aha-Erlebnis, dass plötzlich Hardware out of the box lief, mit der ich unter diesem anderen System seinerzeit echt zu kämpfen hatte. Ja. Letzte und abschließende Frage, Daniel, und die liegt mir besonders am Herzen. Wo siehst du die zukünftige Entwicklung von BSD? Wo wird deiner Meinung nach die Reise hingehen? Und was sind so zusammenfassend für dich die größten Herausforderungen, die das BSD-Projekt noch stemmen muss?
Also die Reise geht sicherlich noch mehr in Richtung mehr Applikationen. Das Wachstum ist ungebrochen in den Ports. Ist also wirklich immens. Wir gehen in Richtung von immer mehr Features. Früher war FreeBSD mal ein sehr schlanker Kernel. Linux natürlich auch. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Viele sprechen schon davon, dass Linux als Kernel schon ziemlich verfettet sei. FreeBSD ist zwar noch deutlich dahinter dran, aber es geht auch in die Richtung. Es geht zum Full-Feature-Betriebssystem vom kleinen Embedded bis zum Cluster von was der Himmel will für Nodes. Es soll überall laufen, wird es dann auch tun. Und die Herausforderung, die wir momentan haben, ist einfach, dass wir aus lizenzrechtlichen und auch anderen Gründen momentan die ganze Bildinfrastruktur, die Bildchain komplett wechseln. Viele werden es, oder die wenigsten werden es wissen. Wir haben zum Beispiel Gersten in Current GCC ersetzt durch C-Lang. zuerst für die Base. Also Base bedeutet eine FreeBSD Kernel plus Treiber plus verschiedene Applikationen. Da ist es schon ersetzt worden gelassen. Und für die 22.000 Ports wird es natürlich enorme Probleme geben mit ungezählten Patches. Und das wird FreeBSD sicherlich die nächsten 2, 3, 4 Jahre enorm in Anspruch nehmen. Dass man einfach sagt, man ersetzt nicht bloß den GCC, sondern natürlich von den LibTools, Linker, alles.
Alles, quer durch die ganze Bank, einmal Frühjahrsputz, einmal durchgepickt.
Genau.
Daniel, jetzt ist es ja so, solche Projekte stehen und fallen ja mit den Entwicklern. Ja. Und davon kann man eigentlich nie genug haben und man kann auch nie genug Nachwuchs nachbauen. Ja. Wenn ich mich jetzt im FreeBSD-Projekt engagieren möchte, beispielsweise als Entwickler, was wären so die ersten Schritte, wie muss ich da vorgehen?
Lesen. FreeBSD und BSD allgemein sind für ihre Dokumentationen weltberühmt und zwar absolut zu Recht. Das ist auch ein Punkt, den ich absolut abgöttisch liebe an BSD. Es gibt nichts, was nicht dokumentiert wäre. Und wenn einer irgendeinen Code committet, der nicht dokumentiert ist, dauert das keine 12 Stunden und er kriegt eine ganz bitterböse Mail oder mehrere, dass er das bitte unterlassen sollte. Lesen und dann einfach Spaß haben. Es ist egal, was du tust, ob du in der Doku mitmachst, ob du in den Ports mitmachst, im Kernel mitmachst, du musst einfach Spaß haben. Hast du keinen Spaß, bist du nicht produktiv und machst nicht weiter. Geht um Fun.
Es geht um Fun. Ja,
es ist genau. Open Source.
Genau, es ist Open Source, es geht um Fun, es geht um Spaß, es geht um Erfolgserlebnisse. Und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, macht mit beim BSD-Projekt, auch wenn ihr keine Programmierer, keine Techniker seid. Er hat es eben gerade gesagt, die Dokumentation muss geschrieben werden, sie muss übersetzt werden. Engagiert euch beim FreeBSD-Projekt, habt Spaß dabei. Ich hatte Spaß mit Daniel Seufert. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Interview und viel Spaß noch auf Linux Tag. Bis dann, tschüss. Ja.